Am Felsensprung. Eine Erzählung von Johanna Spiri in 5 Kapiteln. Kapitel 1. Beim Holzlesen. Der Schneerücken heißt ein hoher Berggrat, der auf der einen Seite in ein mildes Tal mit grünen Wiesen und reich belaubten Fruchtbäumen, auf der anderen Seite in tiefe, felsige Schluchten niederschaut, die der schäumende Wetterbach durchrauscht. Er kommt von dem grauen Gletscher herunter, den man hoch zum Himmel ragen sieht, und so wild und gewaltig stürzt dieses Bergwasser daher, dass es unten in der Schlucht an den Felsstücken, die ihm im Wege liegen, hoch aufspritzt und mit furchtbarem Tosen über die niedrigen Steinblöcke springt. Am lautesten tost und schäumt der wilde Bach an einer Stelle, wo einst die gewaltigen Felsstücke sich von dem hohen Berggestein losgemacht hatten und heruntergestürzt waren. Diese hemmen nun den Lauf des Wassers so sehr, dass es sich teilweise schäumend zwischen ihnen durchzwängen und sie teilweise überspringen muss. Hier heißt es am Felsensprung. In diese einsame Bergschlucht hinein, wo kaum eine Menschenstimme vernommen werden kann vor dem unausgesetzten Tosen und Donnern des tobenden Wassers, hatten doch Menschen ihre Behausungen gebaut. Hart an dem hohen Felsen stand ein Häuschen mit kleinen Fenstern und einem Schindeldach, auf dem große Steine die Schindeln festhalten mussten, dass der Wind sie nicht wegblase. Da wohnte der Flößer Josef mit seiner Familie. Seinen Zunamen hatte er von seinem Handwerk. Er musste nämlich die großen Holzstücke überwachen, die weiter oben in den Wetterbach geworfen wurden, damit sie abwärts schwemmen, bis sie beim großen Staatsgebäude, das unten im Tale lag, ans Land gezogen wurden. Oftmals blieben die Scheite hinter den hohen Steinen im Fluss hängen oder sie wurden ans Land geschwemmt und blieben im Gesträuch liegen. Dann musste der Flößer sie wieder flott machen, dass sie weiterzogen. Am Ufer konnte er das mit den Händen tun, wenn er sie sich dabei auch manchmal an den scharfen Felsen aufriss. Musste er aber die Holzstücke draußen mitten im wirbelnden Wasser freimachen, dann nahm er die lange Holzstange mit dem eisernen Haken zur Hand, sprang im Fluss von einem Stein auf den anderen und wo ein Stück Holz fest saß, wurde es von dem eisernen Haken ergriffen und weitergestoßen. Die Arbeit des Flößers war mühsam und manchmal auch recht gefährlich. Und was er dabei verdiente, war gerade so viel, dass er kümmerlich mit seiner Frau, der rastlos tätigen Marthe, und seinen 4 Kindern leben konnte. Oberhalb des Flößerhauses, kaum 100 Schritt weit, war noch ein Häuschen, das klebte wie ein Vogelnest am Felsen und war so klein, dass nicht mehr als 2 Personen darin wohnen konnten. Es lebte nur noch eine darin, die alte Mutter Silvia, von allen so benannt, die sie kannten und je gekannt hatten. Die Mutter Silvia saß fast immer in ihrem kleinen Stübchen und spann ihren Flachs. Hatte sie dann nach Monden ihre Arbeit vollendet, so schickte sie sich an, ihre große Reise zu machen. Denn eine solche war es für die Alte, den hohen Schneerücken zu besteigen und auf der anderen Seite ins Tal hinabzuwandern bis zu dem großen Dorf, wo die schönen steinernen Häuser standen und der Kramladen war. Dorthin trug sie ihre schön gesponnenen Stränge und bekam ihr Stückchen Geld dafür, von dem sie lebte. Woher der Flachs kam, den sie nachher wieder spann, wusste man nicht. Denn sie hatte kein Feld, sie besaß nichts als ihr Stübchen und ihr Kämmerlein, aber irgendwoher kam der Flachs, denn die Mutter Silvia spann immer wieder. Diese 2 Häuschen waren weit und breit die einzigen Menschenwohnungen. Zu den Häusern und der kleinen Kirche auf dem Schneerücken hatte man mehr als eine Stunde weit in die Höhe zu steigen. Der Herbst war gekommen und hatte früh schon raue Tage mitgebracht. Dort unten am Felsensprung war es auch immer früher kalt und rau als oben an den sonnigen Halden, denn die Sonne ging früh hinter den hohen Felsen unter. Dann wurde es gleich feucht und kalt in der Schlucht. Über den Felsen im Gehölz sauste der Wind durch die alten Tannen- und Lärchenbäume und schüttelte ihnen die Blätter und Nadeln herunter. Ein kräftiger Junge, der unter den Bäumen die dürren Beiser zusammenlas, schaute von Zeit zu Zeit um sich, als müsste er jemand bewachen. In einiger Entfernung ging ein schmales, blasses Mädchen von Baum zu Baum, dieselbe Arbeit verrichtend. Jetzt ließ es die Reiser aus seiner Schürze auf den Boden fallen und lehnte sich wie Schutz suchend an einen Tannenbaum an. Eben hob der Junge den Kopf auf. »Feieli«, rief er hinüber, »fürchtest du dich, weil der Wind so in den Bäumen wütet?« »Nein, nein«, rief das Mädchen zurück, »aber ich kann fast nicht atmen. Der Wind lässt mich nicht und macht mich auch so müde.« Das Kind war noch bleicher geworden und setzte sich am Baume nieder. »Lass nur alles liegen, Feieli, und tu gar nichts mehr. Ich will schon alles selbst machen«, rief der Bruder nun in bestürzendem Tone. »Ich will schon genug zusammenbringen, dass die Mutter zufrieden ist. Das sollst du gleich sehen.« Und der Junge raffte nun mit solchem Eifer seine Holzstückchen unter allen Bäumen zusammen, dass er in kurzer Zeit einen ganzen Haufen aufgeschichtet hatte. Jetzt stand er neben dem sitzenden Mädchen, aus dessen schmalem, farblosem Gesichtchen zwei große dunkle Augen voller Liebe zu ihm aufschauten, während er sich den Schweiß trocknete. »Du musst immer doppelt arbeiten, Jus, weil ich so wenig tue«, sagte das Kind wehmütig, »wenn ich nur bald stärker würde.« »Das ist ganz gleich, und einmal wirst du schon stärker, weißt, wenn du groß bist«, tröstete der Bruder. »Aber komm, Feieli, jetzt hab ich Holz genug. Wir wollen noch ein wenig dort sitzen, wo man das Wasser kommen sieht.« Damit zog Jos seine Schwester vom Boden auf und hinter sich her bis zum Rand des Felsens, von wo man den schäumenden Wetterbach schon eine Strecke weit daherstürzen sah. Hier setzten sich die Kinder unter die verwitterte, uralte Tanne, deren lange Äste über die Felswand niederhingen. Jos und Feieli waren des Flößers älteste Kinder. Sie waren bald nacheinander zur Welt gekommen und wurden beide dem Vater nach benannt, dann aber beider Namen so abgekürzt, wie sie jetzt gerufen wurden. Der 11-jährige Jos sah breit und fest aus und bildete den vollen Gegensatz zu dem 10-jährigen, zart gebauten Schwesterchen, dem man wohl 3 Jahre weniger als dem stämmigen Bruder gegeben hätte. Jos ging, so oft es die Arbeit des Vaters erlaubte, die er schon an manchen Tagen zu teilen hatte, zur Schule nach dem Schneerücken hinauf und dann freute er sich, denn er hatte großen Eifer zum Lernen. Am liebsten hätte er immerfort und alles gelernt, was nur zu erlernen war. Das zarte Feieli konnte ihn nur wenig begleiten, obschon es auch zur Schule gehen sollte. Aber der Weg war so lang und im Winter so verschneit, dass der starke Junge oft fast nicht durchkommen konnte. Das Feieli blieb aber doch nicht so ganz unwissend, denn die größte Freude des Jos war es, seiner Schwester alles zu erzählen, was er gelernt hatte, und ihr überhaupt alle seine Gedanken mitzuteilen. Das Feieli war sein bester, eigentlich sein einziger Freund, mit dem er alles verhandeln und besprechen musste. Das Kind liebte auch den Jos über alles. Und wenn er seine Mitteilungen begann, dann schaute es mit seinen ernsten, großen Augen unverwandt zu ihm auf und verlor kein Wort. Und diese Aufmerksamkeit und die Erwartung in den sprechenden Augen regten den Jos zu immer neuen Mitteilungen und eigenen Gedanken an. Jetzt war der schönste Augenblick seines Tages gekommen. Fröhlich wischte er die letzten Schweißtropfen von seiner Stirn, setzte sich auf seinem Stein zurecht und sagte, Sieh jetzt das Wasser, Feierli, wo es dort herausgeschossen kommt und an den Steinen aufspritzt und brüllt, gell? Du meinst, so tut es immer. Gar nicht. Weiter unten, aber weit, weit, so weit, wie du noch nie warst, läuft es in ein anderes Wasser ein und dann laufen sie zusammen und kommen noch in ein größeres. Und das ist dann ein See. Der ist so breit und tief, dass ein großes Schiff darauf laufen kann, und zwar ganz allein ohne Ruder. Gelt, das kannst du nicht begreifen, Feierli. Aber es ist wahr und ich weiß, wie es zugeht. Ein Mensch hat eine Maschine erfunden, die treibt das Schiff inwendig. Und das möchte ich jetzt noch gern wissen, wie die Maschine beschaffen ist. Weißt, Feierli, Schiffe kann ich schon machen aus Holz und die schießen auf dem Wetterbach wohl allein davon, aber auf dem stillen Wasser würden sie nicht mehr weiterkommen. Dass sie aber dort weiterlaufen, das möchte ich recht von Grund aus verstehen und eine solche Maschine machen können. »Wer kann das machen?« fragte Feierli, das sehr aufmerksam den Worten des Jos gefolgt war. »Wie die heißen, die alles zuerst erfinden und ausdenken, weiß ich nicht«, antwortete Jos, »aber nachher machen es die Mechaniker, die haben große Werkstätten, da werden dann die Maschinen gebaut.« »Könntest du nicht Mechaniker werden, Jos?« fragte das Feierli rasch und vor freudiger Hoffnung flog eine hohe Röte über das bleiche Gesicht. »Das ist gerade, was ich Tag und Nacht denke, Feierli«, sagte der Bruder mit großer Befriedigung, denn dass das Feierli nun auch auf seinen Gedanken gekommen war, das gab ihm neue Zuversicht zu seinem Vorhaben. »Und siehst du«, fuhr er eifrig fort, »ich arbeite auch immer fort, sobald ich nur einen Augenblick Zeit habe an einer Schiffsmaschine. Sieh«, damit zog Jos aus seiner Tasche ein wunderliches Stück Blech, an welchem zwei Drahträder festgenagelt waren, je eins an einer Seite. »Sieh, Feierli«, und Jos ließ die Räder rasch umlaufen, »das kommt dann in das hölzerne Schiff hinein und die Räder auf die Seite, dann muss es laufen.« Das Feierli schaute bewundernd auf die kunstreiche Erfindung. Dann richtete es seine großen, glänzenden Augen auf den Bruder und sagte voller Verlangen, »O Jos, was könnten wir tun, dass du bald ein Mechaniker werden könntest? Aber dann müsstest du gewiss fort, und ich könnte es fast nicht mehr aushalten, wenn du nicht mehr da wärest.« Auf das schmale Gesichtchen kam ein Ausdruck von solcher Traurigkeit, dass der Jos es nicht ertragen konnte. Augenblicklich rief er, »Nein, nein, daran musst du nicht denken. Ich will dir sagen, was ich noch im Sinn habe. Wenn ich dann ein Mechaniker bin, kann ich viel verdienen. Und dann bist du immer bei mir und wir leben miteinander ganz fröhlich und du musst keine schwere Arbeit mehr tun und kein Holz lesen. Wenn ich dann ein Schiff fertig gemacht habe, fahren wir miteinander darin auf einem großen Wasser umher, weißt du, so auf einem breiten, glatten, nicht wie der Wetterbach ist. Geld? Dann haben wir es gut. Dann musst du nicht mehr husten und frieren und so herumkeuchen, um der kleinen Buben willen. Dann sorge ich dafür, dass du dich immer wohlfühlst und ich arbeite nur noch ganz alleine. Aber was hast du? Frierst du, Feierli?« Das Kind war schon ein paar Mal zusammengeschauert. Aber die Beschreibung des Jos hatte es so erfüllt, dass es nichts anderes gefühlt hatte. Nun, der Jos zu Ende war, merkte es seinen Zustand. »Ja, es ist kalt und auch spät, sieh, es wird schon dunkel«, sagte es ängstlich. Jos sprang auf, auch er hatte alles über seinen Plänen vergessen. Er lief zu der Stelle zurück, wo sein Bündel Reiser lag, schwang es rasch auf seinen Rücken und wollte losrennen. Aber das Feierli kam nicht nach, es keuchte unter seiner Bürde und hustete ohne Aufhören. »Lass alles liegen, Feierli, ich hole es schon noch«, rief Jos mitleidig, »komm, du musst nicht so husten.« Das Feierli folgte, aber es brachte seine Bürde nicht weiter, kaum konnte es dem rennenden Jos nachfolgen. Unten beim Häuschen angekommen, warf Jos sein Bündel hin und lief wieder zurück. Die Mutter stand unter der offenen Tür. Sie kochte die Kartoffeln zum Abendessen in der kleinen Küche, in die man unmittelbar von dem schmalen Felsenweg eintrat. »Komm, komm«, rief sie dringend dem herannahenden Kinde zu. »Komm, Feierli, mach doch ein wenig geschwinder. Wo bleibt ihr denn so lange? Warum läuft er wieder fort? Der hat doch immer was im Kopf. Geh schnell hinein und sieh zu, dass die Buben nichts anstellen. Die Kartoffeln sind gleich fertig und der Vater kommt auch bald. Lauf, lauf, Feierli, mach den Tisch zurecht, bring die Buben zum Schweigen. Hörst du, wie sie toben?« Das Feierli war immer noch stehen geblieben, weil es gern der Mutter erklärt hätte, warum der Jos wieder zurückgelaufen sei und dass er nichts Unrechtes im Kopf habe. Aber es konnte nicht dazu kommen. Es war immer so mit der Mutter. Die gute Marthe hatte viel zu tun und noch viel mehr, weil sie meinte, gleich im allerersten Augenblick und noch im allerletzten des Tages müsse man etwas mit den Händen tun, sonst sei die Zeit verloren. Bald nachdem das Feierli drinnen mit großer Mühe die zwei kleinen Buben hinter den Tisch gebracht und jedem seinen runden Löffel in die Hand gegeben hatte, kam von oben herunter der Jos mit dem zweiten Bündel und von unten herauf der Vater mit der großen Stange über der Schulter. Er hatte einen anstrengenden Tag gehabt, das konnte man ihm wohl ansehen. Jetzt lehnte er seine Stange ans Häuschen und trat herein. Gleich darauf saß die ganze Familie in der kleinen Stube um den viereckigen Tisch und mit großem Appetit bissen sie alle in die dampfenden Kartoffeln. Nur das Feierli schien keinen Hunger zu haben. Es führte ein paar Mal den Löffel in die große Schüssel ein, aus dem alle die saure Milch schöpften, legte ihn dann aber weg und schaute staunend zu, wie die zwei kleinen Buben ernsthaft fort und fort aßen, bis gar nichts mehr auf dem Tisch war als die leere Milchschüssel und die Kartoffelschalen rings darum her. Dann sagte die Mutter eilig, »Nimm sie, Feierli, nimm sie, dass wir fertig werden.« Damit meinte sie die zwei Buben, die das Ofentreppchen hinaufgeschafft und auf ihr Nachtlager gebracht werden sollten. Das war nun keine leichte Sache, und mit aller Anstrengung brachte das Feierli sie nicht weiter als bis zum Ofen hin. Endlich kam der Jos aus dem Geißenstall wieder herein. Er half nun von unten herauf mit so kräftigen Stößen nach, dass die Buben mühelos hinaufrollten. Nun war denn auch für Feierli der Feierabend gekommen, und wie es nun in dem kleinen Kämmerlein auf seinem Bette lag, da musste es immer noch hin und her sinnen, ob es denn nicht irgendetwas tun könnte, dass der Jos ein Mechaniker werden könnte.